SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Christine Hartauer. Hallo und guten Tag. In einer Stunde geht es los, dann sind bei der Bundestagswahl die ersten Hochrechnungen da. Bevor sich heute Abend alles um die Ergebnisse dieser Wahl dreht, versorgen wir Sie noch mit frischen Büchern. Zum Beispiel von Dimitri Kapitelmann in seinem Roman »Russische Spezialitäten«. Da verwandeln sich Menschen in Zigaretten und Fische fangen an zu sprechen. Eine Welt, die Kopf steht. Für Kapitelmann war das ein Weg, um über die wirklichen Schrecken in unserer Welt schreiben zu können. Wie etwa über Russlands Krieg gegen die Ukraine. Morgen vor 3 Jahren begann Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriff. Dieser Krieg spaltet Familien. In Dimitri Kapitelmanns Roman verläuft dieser Bruch zwischen einer Mutter, die der russischen Propaganda glaubt, und ihrem Sohn. Er hält das nicht mehr aus und beschließt, in seine Geburtsstadt zu reisen, nach Kiew mitten im Krieg. Eine Reise, die Dimitri Kapitelmann selbst gemacht hat. Warum dieses Buch für ihn das Schwerste war, darüber spreche ich mit ihm hier im Lesenswert-Magazin. Machtkämpfe und Intrigen, Geister und Träume, ausgetauschte Ringe und Geheimnisse. All das kommt immer wieder in den Theaterstücken von William Shakespeare vor. Immer die gleichen Motive, fast wie in einer Serie. Shakespeare als Serie, diese Theorie erforscht die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen in ihrem neuen Buch. Mit ihr spreche ich gleich. Nach etwas Musik, die kommt heute von der wohl bekanntesten ukrainischen Band Ukian Else. Ihr Frontsänger Svatoslav Vakarchuk spielt vor ausverkauften Stadien, in Fußgängerzonen und seit 3 Jahren immer wieder an der Front. Eines der bekanntesten Lieder, Na Nebi, im Himmel.
І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом, бо не бажаю ні хвилини самоти, і там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мил моя на небі, зор моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила, коли з тобою літаю і знов, і знов. Часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким.
In den Theaterstücken von William Shakespeare wimmelt es von Ermordeten, die nicht zur Ruhe kommen und als Geister wieder auftauchen, wie in Hamlet oder Macbeth. Junge Frauen wiederum ziehen Männerkleider an, um fliehen zu können, wie in Kaufmann von Venedig, oder um ihre Hochzeit selbst zu regeln oder sich ganz einfach zu verstecken, wie in Was ihr wollt. Und auch Briefe, Schmuckstücke oder Geheimnisse werden weitergegeben und getauscht. Diese Motive finden sich nicht nur in einzelnen von Shakespeare-Stücken, sondern sie wiederholen sich. Sie tauchen immer wieder in Variationen auf, quasi in Serie. So nennt es die Züricher Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Sie folgt diesen Verbindungslinien zwischen den Shakespeare-Dramen, und zwar in ihrem neuen Buch »Shakespeare und seine seriellen Motive«. Darüber spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Bronfen.
Guten Tag.
Sie schreiben, Shakespeare schreibe nicht nur immer wieder gleiche Stücke um, diese Stücke suchen sich außerdem auch gegenseitig heim. Also sind sich diese 38 Theaterstücke, die Shakespeare geschrieben hat, doch ähnlicher, als viele glauben?
Ich fand das sehr interessant, wenn man mal darauf achtet, wie bestimmte Themen, bestimmte Figuren, auch Figurenverhältnisse zueinander, aber eben auch Objekte immer wieder auftauchen in den Stücken, dass man dann schauen kann, also nicht nur der wiederholt sich, sondern jedes Mal ändert sich das ja auch. Und das ist, was ich mit dem Heimsuchen meine. Es ist, wie wenn die späteren Stücke, die früheren Stücke nochmal erinnern, und aber dadurch erinnern, dass sie leicht anders sind als ihre Vorgänger. Wir gucken ja heute die Stücke nicht einfach nur in ihrer chronologischen Abfolge an. Hier geht es dann einfach mehr darum zu sagen, was ist jeweils anders? Also beispielsweise bei den Frauen, die sich Männerkleider anziehen, Die tun das aus unterschiedlichen Gründen. Sie haben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Männlichkeit. Und da kriegt man dann sozusagen eine ganze Palette durchgespielt und kann sich fragen, warum funktioniert das jetzt auf eine bestimmte Weise in dem einen Stück und ganz anders in einem anderen Stück.
Sie haben diese Motive, die Sie immer wieder bei Shakespeare gefunden haben, in 8 Kapitel und man kann auch dann vielleicht grob sagen, 8 Gruppen eingeteilt. Also wir hatten es ja eben schon erwähnt, die Frauen, die sich Männerkleidung anziehen, sind dann quasi die sprechenden Körper. Ihre Körper in dieser Männerkleidung erzählen uns damit auch etwas. Sie untersuchen aber auch Traumwelten und Geistererscheinungen, die in den Stücken immer wieder vorkommen. Und natürlich sowas wie Tauschobjekte, also Schmuck, Briefe, die getauscht werden. Aber auch der Krieg kommt immer wieder vor in Shakespeares Dramen. Wie nehmen Sie diese vielen Motive und vor allen Dingen diese vielen Theaterstücke in den Blick? Wie gehen Sie da vor?
Also teilweise ist es natürlich eine Frage der Intuition beziehungsweise meines Geschmacks. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand anders, der sich für andere Themen interessiert, anderen Fokus legen würde und somit potenziell auch andere Kapitelüberschriften hätte. Aber es ist natürlich auffallend, wenn man beispielsweise die Historien anschaut und Shakespeare schreibt ja eine ganze Reihe von diesen Stücken in Bezug auf den ganz großen Bürgerkrieg für die frühe Neuzeit, nämlich den Krieg der Rosen. Wenn man sich jetzt das anschaut, kann man sagen, wie stellt Shakespeare sich Krieg vor? Also nicht nur den vergangenen Krieg, um den es sich da dreht, sondern überhaupt Krieg. Und das interessiert mich dann nicht nur für diese Historien, sondern dann habe ich auch geguckt, kommt Krieg noch am Rand in anderen Stücken vor? Das heißt, ich gehe sozusagen von einem Interesse aus, man könnte auch sagen, wie gesagt, von einer Intuition und gucke, in welchen anderen Stücken taucht das auch auf. Ich komme natürlich überhaupt auf so ein Motiv, weil mir, und dafür muss man halt mehrere Stücke tatsächlich kennen, weil mir auffällt, dass es Wiederholungen gibt.
Ja, ein Motiv, das sich auch wiederholt, was ich auch besonders spannend finde, das sind die Königinnen und ihre Rollen, die sie einnehmen. Also nennen sie die Souveränen und diese ja, Königsgattinnen, diese Königinnen, die nehmen je nach Stück, wenn es denn eben am Königspaare geht, unterschiedliche Rollen ein. Also bei Lady Macbeth ist es zum Beispiel so, dass sie ihren Mann dabei unterstützt, auf seinem Weg, auf seinem blutdurstigen, machthungrigen Weg, König von Schottland zu werden. Da ist sie total an seiner Seite. Bei Hamlet hingegen, da ist die Königin die gehorsame Gattin. Also nachdem der König gestorben ist, heiratet sie seinen Bruder. Ihr Sohn Hamlet denkt, sein Vater wurde von seinem Onkel ermordet. Seine Mutter glaubt das aber nicht. Und was in beiden Stücken sowohl Hamlet als auch bei Macbeth vorkommt, sind eben, dass die Ermordeten auch als Geister wieder auftauchen. Wie, um das mal so als Beispiel zu nehmen, wie würden Sie da dieses Motiv der Souveränen, der Königin, die eben unterschiedlich Macht möchte oder auch nicht möchte, wie bringen Sie das in Verbindung? Welche Verbindungen ziehen Sie da?
Also es ist ja interessant, wenn man jetzt die Leute nach den Königsdramen oder vielleicht sogar Hamlet fragt, kommt die Leute gar nicht darauf, dass es da Königinnen gibt. Ich bin wirklich alle Stücke durchgegangen und jedes Stück, was irgendeine Königin hat oder eine Prinzessin, der am Ende des Stückes eine Königin wird, aber eben auch die Mütter von Königen haben mich interessiert. Und dann hatte ich mir überlegt, dann habe ich also ich war eine ganze Anzahl von Königinnen sehr unterschiedlicher Art, wie will ich das dann darstellen als Muster? Und zuerst habe ich gedacht, ich beginne sozusagen mit der weisesten Königin und das wäre die Prinzessin, die am Ende von Verlorene Liebesmühe die Königin von Frankreich wird, bis hin zu der Schurkenkönigin in einigen anderen Stücken. Und habe mir dann überlegt, das funktioniert so nicht gut, sondern weil die Krone männlich ist, muss ich mir überlegen, wie stehen diese Königinnen zu dem regierenden König oder eben vielleicht dem Sohn oder eben auch einem verstorbenen König. Und so hat sich dann ein Muster ergeben. Entweder sie leisten Widerstand oder versuchen, die Krone selbst an sich zu reißen, oder sie sind eben der verlängerte Arm vom König und das wäre Lady Macbeth. Aber auch ganz liebevolle Königin sind der verlängerte Arm vom König. Da konnte man dann einfach sozusagen zeigen, eine ähnliche Position kommt bei Shakespeare nochmal ganz unterschiedliche Schattierungen. Und all das ist eben interessant, wenn man sich überlegt, das ist ja eine Zeit, in der eine Frau auf dem Thron sitzt, sodass diese Stücke auch als Auseinandersetzung mit bestimmten Fantasien, aber auch Ängsten, was weibliche politische Macht betrifft, umgehen. Und da findet man auch Bezüge zur Aktualität, wo wir ja auch immer mehr Frauen sehen, die politische Macht haben.
Ist es das, was Shakespeare auch bis heute noch lesenswert macht? Also seine Stücke, die werden ja auch weiterhin an vielen deutschen, oder nicht nur im deutschen Theater, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch weltweit auf die Bühne gebracht und inszeniert, neu interpretiert. Nachdem Sie sich jetzt so intensiv mit diesen Motiven beschäftigt haben, die da immer wieder in seinen Stücken vorkommen, was glauben Sie oder können Sie besser verstehen oder erklären, was so diesen zeitlosen Reiz seines Werks ausmacht?
Also ich würde sagen, Shakespeares Stücke, egal ob man sie jetzt liest, und ich möchte ja eigentlich, dass die Leute Shakespeare einfach auch wieder lesen, oder ob man sie aufführt oder aufgreift in Fernsehen, Serien, in Filmen. Shakespeares Stücke behandeln einfach so Grundthemen, die zeitlos sind. So Sachen eben wie Liebe und Verrat, wie Tod und Schuld, wie Geister, die einen heimsuchen, weil Fragen im Raum stehen, die noch nicht beantwortet wurden, und eben wirklich verschiedene Aspekte von Macht. Und das wäre so mein Interesse zu sagen, Shakespeare hat eigentlich eine ganz starke philosophische, ob jetzt politisch gefärbte oder ästhetisch gefärbte oder psychologisch gefärbte Aspekte von diesem philosophischen Denken. Das findet man alles bei ihm, und es ist wert, da einfach nochmal hinzugucken, tatsächlich eigentlich auch als ein gewisser Ratgeber für heute.
Haben Sie den Eindruck, weil ich hatte das ja am Anfang in meiner ersten Frage angesprochen, dass Sie eben sagen, Shakespeare schreibe nicht immer nur wieder gleiche Stücke. Und das fand ich total überraschend. Heißt das, oder würden Sie sagen, dass Shakespeare vielleicht auch selber sich immer wieder Fragen stellt, die vielleicht ähnlich sind, aber auf die er eben unterschiedliche Antworten findet? Also zum Beispiel Fragen nach Machthunger, nach Politik, nach dem Streben von politischer Macht, um nochmal bei Lady Macbeth und Hamlet zu bleiben. Das ist ja auch ein wichtiges Thema in vielen seiner Stücke. Sind es so Dinge, die ihn beschäftigen, weil er eben auch selber nicht eine richtige Antwort oder Lösung für bestimmte Probleme findet?
Mein Eindruck ist mit ein Grund, warum Shakespeare scheinbar immer wieder ein ganz ähnliches Stück nochmal neu schreibt, ist, weil jede Lösung, die er findet, ist nicht endgültig. Das heißt, es ist eine mögliche Antwort, es ist auch eine mögliche Auflösung von Konflikten, aber es ist nicht die einzig mögliche. Und dazu kommt, würde ich sagen, das ist aber natürlich etwas, was wir jetzt vielleicht hineinlesen, dass keine eine Auflösung oder keine eine Variation von einer Frage wirklich ganz adäquat ist. Also es ist nicht nur so, dass man es immer wieder neu schreiben kann, genau wie jede Serie ja immer weitergehen kann, sondern dass es auch so ist, jede Variation ist ja auch nicht die perfekte Variation. Das heißt, mein Eindruck ist, das ist ein Oeuvre, in dem immer wieder neu an etwas gearbeitet wird, weil mit jeder Antwort eine neue Frage im Raum steht. Und somit, auch wenn die Stücke zu Ende gehen, sie sind nicht wirklich zu Ende, sondern sie stellen neue Fragen und man kann wieder von Neuem anfangen.
Ist das das Interessante auch an Shakespeare jetzt, wo wir gerade in einer Welt leben, wo es viele Politiker gibt, die behaupten, sie hätten ganz einfache Antworten auf ganz große Fragen, dass man sich dann so in die Stücke von Shakespeare zurückziehen kann und merken kann, nee, seit vielen Jahrhunderten haben wir ähnliche oder nicht ganz ähnliche Probleme, aber vielleicht so grundmenschlich ähnliche Probleme, aber halt immer noch nicht die ganz einfache Antwort.
Wenn man sich diese Stücke als eine Serie anschaut, merkt man, sie zeigen uns, wie kompliziert, wie widersprüchlich und wie ambivalent Aspekte wie Machthunger, Liebesbegeisterung, aber auch Selbstbehauptungsdrang ist. Das heißt, es ist wirklich eine Art Gegenposition zu jedem Versuch, Sachen einfach und unkompliziert zu verstehen.
Die Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, ihr Buch Shakespeare und seine seriellen Motive erscheint am 26. Februar, also am kommenden Mittwoch im S. Fischer Verlag und kostet 29 Euro. Frau Bronfen, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Тільки знала, як невимовно мало залишилось у нас поетів, ти б, мабуть, не мовчала, якби ти тільки знала, який навколо час. Я з
змогла. Моя Джульєта, о, де ти побачена сама.
Giulietta heißt dieses Lied von Okian Else. Der 7. Oktober 2023. Dieser Tag ist eine historische Zäsur. Der Terrorangriff der Hamas, die Ermordung und Geiselnahme von Jüdinnen und Juden haben eine Welle der Gewalt und einen Krieg im Gazastreifen losgetreten. Die Stimmung ist aufgeheizt. Das zeigt sich auch bei den Protesten bei uns im Land. Dieser Polarisierung etwas entgegensetzen, das war auch die Idee für ein einmaliges Comic-Projekt. Mit der Frage, wie geht es dir, sind Comic-Autoren und Autorinnen auf 60 Menschen in Deutschland zugegangen, die nach dem 7. Oktober immer mehr antisemitischen und muslimfeindlichen Anfeindungen ausgesetzt sind. Ein Jahr lang haben die Comiczeichnenden ihre Geschichten jede Woche online veröffentlicht. Und jetzt bringt der Avant Verlag alle Beiträge in einem Sammelband heraus. Silke Arning stellt ihn vor und hat mit Comic-Autorinnen über ihre Arbeit gesprochen.
Wie geht es dir? Es ist erstaunlich, was eine so kleine Frage alles zum Vorschein bringen kann. Von Tag zu Tag verschieden, antwortet die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Miriam Wenzel. Die Comic-Szene zeigt sie an ihrem Lieblingsplatz im Museum, auf der Terrasse. Ein Polizeiwagen steht vor dem Haus.
Vor uns stehen Polizisten mit Maschinengewehren vor beiden unserer Häuser. Das ist sozusagen eine ganz andere Art des Arbeitens.
Der 7. Oktober sei für alle im Haus eine Zäsur, erzählt Miriam Wenzel im Comic. Ihre große Sorge, das Museum nicht als offenen Ort der Begegnung erhalten zu können. Auf 16 kleine Bilderkacheln, schwarz-weiß mit Bleistift gezeichnet, hat die Karlsruher Comicautorin Julia Kleinbeck ihr Gespräch mit der Museumsdirektorin verdichtet. Seit einem Jahr gehört sie zur Kurationsgruppe des Comicprojekts »Wie geht es dir?« Nach dem brutalen Überfall der Hamas habe sie sich über die rasche Lagerbildung auch unter den eigenen KollegInnen pro-Israel oder pro-Palästina gewundert, erzählt sie.
Oft war ich erstaunt, dass so schnelle Antworten und einfache Antworten gefunden sind auf was, was ich immens komplex gerade finde oder wo ich noch nicht die schnelle Antwort habe, sondern ich eben zum Beispiel zeichnend versuche, mit den Fragen umzugehen. Und ich das Gefühl hatte, man muss darauf achten, dass es eine Vielstimmigkeit bleibt, dass eben verschiedene Antworten zugelassen werden, dass man die auch aussprechen darf in der Verschiedenheit.
60 ganz unterschiedliche Stimmen kommen daher in diesem Comic zu Wort. Menschen, die von ihrer Verbindung zu einem Ereignis erzählen, das zwar weit weg in Israel stattgefunden hat, das sie aber nun in Deutschland einholt. Mit antisemitischer Hetze, mit rassistischen Übergriffen und antimuslimischen Protesten. Diese aggressive Stimmung hat auch Nathalie Frank schockiert. Die Comicautorin kommt aus der Nähe von Paris, lebt aber schon seit 2011 in Berlin und ist eine der InitiatorInnen des Projekts.
Mich hat die Situation nach dem 7. Oktober und den Anfang von Gaza-Krieg und die Stimmung hier sehr verunsichert und deswegen habe ich schnell entschlossen, dass anstatt den ganzen Tag Nachrichten gucken und verzweifelt sitzen, ein brückenbauendes Projekt in die Welt setzen, erschien mich als eine sinnvolle Nutzung von meiner verzweifelten Energie.
Brücken bauen, zum Dialog einladen. Die Idee hat sich in der gut vernetzten Comic-Szene schnell herumgesprochen. Es gab gleich viele Zusagen, erinnert sich die Münchner Comic-Autorin Barbara Jelin, die zum Kernteam des Projekts gehört. Das Konzept habe überzeugt, journalistische Interviews zu führen und diese dann künstlerisch umzusetzen. Die eigene Meinung spiele bei diesem Projekt keine Rolle, betont Barbara Jelin. Es gehe ums Zuhören, ums Lernen, um Solidarität.
Was wir mit unserem Projekt versuchen, ist wirklich persönlich, individuell Empathie zu schaffen, hinzuhören. Diese Vielstimmigkeit und dieses Zuhören auf verschiedene Seiten ist wirklich eine Herzensbildung, eine Menschenbildung und ein Lernen und vor allem ein im Kontakt bleiben.
Vielstimmig und vielschichtig erweist sich dieses Comicprojekt tatsächlich. Es sind jüdische, jesidische, deutsch-türkische und deutsch-palästinensische Stimmen dabei. Jung und alt, Professoren, Kulturwissenschaftlerinnen, Friedensaktivisten, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Musiker und viele mehr. Und trotz der extremen Verdichtung sind es sehr komplexe Episoden geworden, die ein genaues Hinsehen und Hinhören erfordern. Das habe auch sie gefordert, meint Comicautorin Julia Kleinbeck.
Manche Leute erzählen ja vermeintlich aus der gleichen Perspektive, haben aber, es sind ja individuelle Geschichten, dann wieder einen ganz anderen Blick oder Schwerpunktsetzung. Und dass das alles Platz haben kann, stärkend auch der Blick, sich selbst als Zeichnerin nochmal zu hinterfragen, selber nochmal zu gucken, wie erzähle ich eigentlich, was habe ich eigentlich für Bilder. Es war eine sehr dichte Erfahrung.
Bekannte Namen sind darunter, aber auch Menschen, die lieber anonym bleiben wollen, um sich nicht zu gefährden. Benji zum Beispiel, 1997 in Berlin geboren. Die Eltern sind als jüdische Kontingentflüchtlinge in den 1990er Jahren nach Deutschland gekommen. Dass Benji nicht erkannt werden will, hat tiefe Wurzeln, wie Comicautorin Nathalie Frank bei ihrem Interview erfahren hat.
Er hat erzählt, dass seine Eltern ihn verboten haben, als Kind zu erzählen, dass er jüdisch ist in der Schule in Berlin in der 90er Jahre. Und das wusste ich nicht. Und ich dachte, dann ist es wahrscheinlich vielen nicht bewusst und das ist erzählenswert.
Dabei hat die Journalistin Nathalie Frank selbst jüdische Wurzeln. Die Geschichte ihrer Großmutter, die als junges Mädchen nach Frankreich fliehen musste, ist ebenso in das Projekt eingeflossen wie das Empfinden der Autorin und Übersetzerin Rasha Hayat. Eine Frau mit internationalem Hintergrund. In Deutschland geboren, Kindheit in Saudi-Arabien verbracht, um dann wieder in die alte Heimat zurückzukehren.
Das ist ganz, ganz schwer auszuhalten für jemanden wie mich. Vielleicht war es auch naiv, dass ich immer dachte so, ach komm, irgendwie gehöre ich doch schon zu Deutschland dazu. Aber auf einmal hatte ich wieder das Gefühl, wie als ich mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen bin, ich gehöre hier nicht dazu. Ich werde immer das andere sein.
Wut und Trauer mischen sich in dieser Erkenntnis. Comicautorin Barbara Jelin zeichnet ihre Interviewpartnerin Rasha Hayat beim Schwimmen. Ein Ort, um Kraft und neue Gedanken zu fassen. Wie geht es dir? Eine kleine Frage nur, die bei diesem wertvollen, sehr gelungenen Projekt ganze Horizonte öffnet und bei aller Unterschiedlichkeit auch Verbindendes entdeckt.
Diese Frage, wie geht es dir, war wirklich auch eine überraschend wichtige Einstiegsfrage, weil wir damit ja nicht nur individuelle Sichtweisen bekommen, sondern was auch immer wieder klar wurde, waren Gemeinsamkeiten. In so vielen dieser Comics war letztlich entscheidend, der Wunsch nach Frieden.
Und diesen Wunsch zeigt der Band Wie geht es dir? 60 gezeichnete Gespräche nach dem 7. Oktober. Er erscheint im März im Avant Verlag, aber man kann schon jetzt auf der Webseite des Comicprojekts die einzelnen Beiträge sehen. Und es gibt eine Wanderausstellung zum Projekt Wie geht es dir? Sie wird am 12. März in der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg eröffnet. Und gleich spreche ich hier im SWR Kultur Lesenswert Magazin mit dem Autor Dimitri Kapitelmann über sein neues Buch Russische Spezialitäten. Nach Musik von der ukrainischen Band Okean Else.
Так ніби небо бачить мій самообман і не бере вино, і кава моя не така, як треба. А я лечу і думаю про нас, ті декілька годин, які були лиш раз, і поділили світ. Відтоді нас з тобою і без тебе. На тому ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву змінила моє життя, ти з ніг і на голову. Ранде-ранде-ранде-ранде-рандеву відтоді літаю я.
Kefir, Kwas, Pelmeni, eingelegtes Sauerkraut und natürlich Wodka. Im Magazin gibt es allerlei osteuropäische Spezialitäten. Dieser Laden steht aber nicht in einer Stadt in Russland oder in der Ukraine, sondern in Leipzig. Er gehört den Eltern von Dimitri. Als Kind hilft er nach der Schule dort aus, erwischt den grünen Linoleumboden und bedient sich bei den Pralinen. Viele Jahre später, während der Corona-Pandemie, sind seine Eltern nicht mehr die Jüngsten und der Laden muss schließen. Den grünen Linoleumboden reißt Dimitri mit eigenen Händen raus. Etwas ist im Umbruch, nicht nur im Magazin in Leipzig, sondern auch draußen in der Welt. Russland greift die gesamte Ukraine an und während die Mutter der russischen Propaganda glaubt, möchte ihr Sohn in seine Geburtsstadt reisen, nach Kiew. Über all das schreibt der Autor und Journalist Dimitri Kapitelmann in seinem neuen Roman Russische Spezialitäten. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo, Dimitri Kapitelmann.
Hallo.
Die Kunden, das Magazin in Leipzig, die mit den osteuropäischen Wurzeln, das sind einfach die Nasche, die Unsrigen, das ist eine große Gruppe. Welche Rolle hat der Magazin für Sie?
Also wenn wir beim Gründungsjahr des Magazins beginnen, 95, also relativ kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sind die Nasche Ukrainer, Russen, Weißrussen, Polen, Rumänen, Bulgaren, Usbeken, sehr viele Menschen, die für die dieses Geschäft zweierlei Dinge sind, nämlich zum einen eine verlässliche Quelle für Weißkraut und die anderen Feinheiten. Und natürlich ist es aber auch ein Ort der politischen Selbstbestätigung, der politischen Selbstvergewisserung. Ein Raum, den die Diaspora einnehmen kann, in dem sie ein Selbstverständnis in den Regalen findet, das Kaufland vielleicht nicht bietet.
Genau, und dieses Selbstverständnis, das war auch wichtig für die Eltern von Dimitri. Die haben nämlich mit diesem Magazin etwas Eigenes aufgebaut. Sie sind nämlich selbst als jüdische Kontingentflüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland, nach Sachsen, nach Leipzig gekommen. Und diesen Ort, den gibt es ja nicht mehr. Der Laden musste irgendwann schließen. Und dieser Zufluchtsort, vielleicht auch für die Nasche, für die Diaspora, der war dann damit weg. Und noch etwas anderes hat dazu geführt, dass so der Zusammenhalt bröckelt, nämlich Russlands Krieg gegen die Ukraine. Er spaltet sogar Dimitris Familie im sicheren Leipzig, vor allem die Mutter, die glaubt der russischen Propaganda. In was für einer Ideologiewelt lebt sie oder verliert sie sich?
Tja, wo fange ich da an? Das Verführerische an der russischen Propaganda ist, dass sie im Prinzip für alles immer eine gute Erklärung hat, bei der man emotional im Recht bleibt. Also Russland ist eigentlich immer das Opfer. Putin hat immer Recht und nur das Beste im Sinn. Und dann wird man auch noch dafür von der Welt verkannt. Also es gibt quasi, wenn man sich russisches Staatsfernsehen ansieht, und zwar mit dem sozusagen Willen, dem auch zu glauben, gibt es eigentlich keine unangenehmen Momente. Sie sind immer aus einer Position der Stärke. Und ich glaube, dass in gewisser Weise, je unglücklicher Menschen vielleicht sind mit ihrer Gegenwart, desto mehr sind sie geneigt, sich ja jemanden, der nur Stärke verspricht, anzuschließen und sich damit zu identifizieren.
Und Ihr Held in diesem Roman, der heißt Dimitri, so wie Sie, sind das also auch Erfahrungen, die Sie von zu Hause kennen?
Also es gibt ganz klare Parallelen zu meinem Leben. Es gab diesen Laden, ich habe diese gottverdammten Fische auch wirklich verkauft. Aber ich finde es auch schon wichtig zu betonen, dass das ein Roman ist, der sehr viel mehr Perspektiven versucht zu zeigen als die, die ich eben persönlich kenne. Und auch ein Roman ist über autoritäre Gewalt und über Wahrheitsfälschung. Und das ist etwas, was auch in der deutschen Gesellschaft, so wie in der ganzen westlichen Welt gerade eine sehr große Gefahr ist. Also lassen Sie sich sozusagen nicht von den Gürkchen und dem Krimsekt täuschen. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Studie unserer Zeit. Das macht nicht an Grenzen Halt.
Und was auch nicht an Grenzen Halt macht, das ist die Frage nach der Sprache, die auch politisch vereinnahmt wird und die ihre Hauptfigur Dimitri auch sehr beschäftigt. Er ist, also seine Muttersprache ist Russisch und er spricht mit seinen Eltern Russisch. Er liest viel russische Literatur, zieht von dort neue Wörter, erweitert sein Vokabular und er entscheidet sich eben nach Kiew zu reisen, während eben dieses Krieges und dort ist aber seine einzige Möglichkeit, sich zu verständigen, ich meine neben Englisch, aber das möchte er nicht, verständlicherweise, Russisch. Wie wird das aufgenommen?
Im Roman oder in der echten Welt, in der echten Ukraine?
Ich glaube, Sie sind auch wirklich in die Ukraine gereist, oder?
Ja. Ich wollte eigentlich nur aus Respekt und sozusagen hin und mein Schlusskapitel dort spielen lassen, aber das war dann doch so eindrücklich, dass ich deutlich mehr geschrieben habe über die Ukraine in dieser Zeit. Und ich kann nicht für die ganze Ukraine sprechen. In meinem Fall war das so, dass die meisten Menschen sich nicht an dem Russisch gestört haben, dass ich teilweise auch einfach ukrainische Soldaten gehört habe, die Russisch sprechen. Und andere Figuren in dem Buch, zum Beispiel die Freunde in der Ukraine, an Andrei und Soja heißen die, das sind zum Beispiel Menschen, die ihr ganzes Leben lang Russisch gesprochen haben in der Ukraine, für die das nie im Politikum, nie ein Thema war. Und die jetzt aber durch das ganze Gräuel, das Russland angerichtet hat, deren Haus steht schief von den Drohnen und den Raketen. Bucha ist irgendwie gar nicht so weit weg, die haben das gehört. Und bei ihnen ist so ein Ekel entstanden und so ein Unwille. Die lernen jetzt einfach mit Mitte 50 Ukrainisch. Also ich weiß gar nicht, ob ich damit den Kern der Frage beantwortet habe. Also dass die Liebe zur russischen Sprache, genauso wie die Liebe zur russischsprachigen Mutter, die ist so ein ganz, ganz zentrales Motiv in diesem Buch. Und das war mir auch wichtig. Also das war mir emotional wichtig, weil das ist nun mal immer noch meine Muttersprache. Und auch meine Mutter. Und das hat mich einfach sehr angetrieben zu schreiben. Und zum anderen ist es aber eben auch eine politische Emanzipation, weil diesem Regime im Kreml gehört diese Sprache nicht. Die gab es vorher, die wird es nach ihm geben. Man muss sich ja auch frei machen von diesen Behauptungen von Putin, dass nur er Russland sei und die ganze Kultur nur über ihn gefiltert und gespiegelt wird. Also man darf den Mördern die Sprache ja auch nicht überlassen. Aber die russische Sprache zu verhandeln auf eigenständige, politische, aber auch eben sehr emotionale Weise, das war mir in diesem Buch sehr, sehr wichtig und es trägt sich auch durch.
Was sich auch durchträgt, was ich sehr bemerkenswert fand, ist, wie Sie versuchen, dieses Land zu beschreiben, also die Ukraine. Erst die Zugfahrt über die polnische Grenze, dann irgendwie durch das Land, dann die Ankunft in Kiew, der Besuch bei Freunden, das Spazierengehen, durch Vororte, ihre Hauptfigur, die reist sogar nach Bucha, nach Borodjanka, in diese Vororte im Kiewer Umland, die an denen schwerste Kriegsverbrechen stattgefunden haben. War es schwierig, dafür eine Sprache zu finden? Mein Eindruck war beim Lesen, dass es so ein totales Changieren ist zwischen Dimitri, diese Hauptfigur, beobachtet erstmal, aber gleichzeitig ist er auch wahnsinnig empfänglich für all die Emotionen, die da irgendwie quasi unter der Oberfläche brodeln. Also der Ausdruck in den Augen, der Ausdruck im Gesicht, was manchmal hervorbricht. Wie war das für Sie, das beides so zusammenzubringen?
Ich habe mir bei diesem Buch sehr viele Freiheiten genommen im Schreiben, die ich mir eigentlich noch nie genommen habe und die ich mir vor allem nicht genommen habe in den irgendwie 10 Jahren, die ich als Journalist arbeite und für die Zeit schreibe. Also es gibt so ganz, ganz krasse, surreale Momente in dem Buch. So Menschen verwandeln sich in Zigaretten, Leute können Eiszapfen von Häusern brechen, weil das Glück bringt und. Und ich habe das sehr, also ich habe es einerseits sehr genossen, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo auch so Unwirkliches existiert, wo auch Fische sprechen und solche Dinge. Und gleichzeitig war das aber irgendwie auch so ein Reflex, um einfach die Bizarrheit unserer Gegenwart auch einfangen zu können. Also sozusagen, um näher in die Realität ranzukommen, musste ich ins Fantastische ausweichen oder ins Surreale. Und im zweiten Teil aber, wenn es darum geht, die Ukraine zu beschreiben und vor allem eben Gebiete wie Bucha und Irpin, da bin ich schon auch dazu übergegangen, eher berichtend zu schreiben, weil das einfach zeitgeschichtlich sehr, sehr bedeutend ist und weil ich dann auch den ukrainischen Stimmen, die darin zu Wort kommen, jetzt nicht sozusagen die überschreiben will und die in den Schatten schreiben will.
Diese Bilder sind ja auch noch wahnsinnig frisch. Also wer diesen Angriffskrieg verfolgt seit 3 Jahren, der oder die hat ja diese Bilder wahrscheinlich auch noch vor Augen, die dann gemacht worden sind, nachdem diese Orte befreit worden sind. War das für Sie das schwierigste Buch?
Naja, es ist die schwierigste Zeit. Also wenn meine Bücher, jetzt sind es ja 3, sind ja schon verbunden miteinander. Gewisse Figuren tauchen wieder auf. Auch die Felder und die Fragen, die da verhandelt werden, sind ähnlich. Und es ist leider so eine Klimax ins Schlechte, die ich da beschreibe. Also das erste Buch, das in Israel spielt, endet mit einem Bekenntnis zu Deutschland. Das zweite Buch endet mit einer Warnung vor aggressivem Nationalismus und davor, Migration zum größten Problem unserer Zeit zu erklären und ankommende Menschen wie die Pest zu behandeln. Und im dritten Buch verhandle ich nun Krieg und die autoritären Kräfte, die genau diese Art von Feindbildern und aggressivem Nationalismus zu einem sehr erfolgreichen und leider zurzeit dominanten politischen Prinzip erhoben haben. Deswegen ist das definitiv das schwerste Buch für mich gewesen, weil die Ereignisse, mit denen ich darin ringe, so viel blutiger sind und auch deprimierender, als ich gedacht hätte, dass sie es hier werden.
In diesem Wochenende kommt ja wahnsinnig viel zusammen mit der Bundestagswahl. Morgen der 24.2., der dritte Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die gesamte Ukraine. Wie schauen Sie da quasi nach vorne angesichts dieser großen politischen Umwälzungen, die da gerade stattfinden und gleichzeitig auch in der Ukraine, wo irgendwie nichts vorangeht, aber jetzt Länder wie ja, die USA und Russland mit Saudi-Arabien als Vermittler sich als Friedensmacher irgendwie aufspielen mit einem absolut ungewissen Ausgang. Wie blicken Sie da nach vorne?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade wirklich nach vorne blicke. Also ich versuche, ein Optimist zu sein, aber es sind so viele beschissene Ereignisse jetzt am Stück gewesen. So viele furchtbare Wahlen, so viele Clowns und Populisten, die an die Macht gekommen sind, die sich jetzt auch noch gegenseitig dynamisieren. Also wenn ich ehrlich bin, mir fällt es schwer, gerade optimistisch zu sein. Ich hoffe und glaube, ich leiste Widerstand im Schreiben. Aber mich plagt ein wenig die Befürchtung, dass die Leute, die diesen Menschen Macht geben, also ein Trump hat ja nicht geputscht oder nicht erfolgreich. Er wurde ja dann gewählt. Ich fürchte, dass die Leute, die diese Menschen an die Macht bringen, erst die Konsequenzen am eigenen Leib spüren müssen, bevor sich etwas bessert. Weil ich glaube, was viele nicht realisieren, ist, dass diese politischen Figuren wie ein Putin, wie ein Trump, wie eine AfD, die existieren nur mit Feindbildern. Das ist ihr Prinzip. Und wenn die sogenannten Migranten dann erstmal alle weggestoßen oder eingesperrt und entrechtet sind, dann wird sich diese Gewalt naturgemäß nach innen richten. Dann werden neue Feindbilder gefunden werden. Und dann gibt es auch Auffanglager für unliebsame politische Figuren, so wie mich und vielleicht auch Sie. Und ich fürchte, bevor dieser Zusammenhang nicht einmal gespürt wurde, wird es erstmal nicht besser. Wünschte, ich würde jetzt eine fröhlichere Antwort geben, aber der Gang der Dinge sieht einfach nicht danach aus. Also ich möchte optimistisch sein, aber dann auch mit einer rationalen Grundlage.
Dimitri Kapitelmann, wir haben jetzt super schwierige Themen hier behandelt. Ich habe noch eine leichte Frage zum Schluss. Welche osteuropäische Spezialität darf bei Ihnen nicht in der Vorratskammer fehlen?
Der Napoleonkuchen, aber er wird es nicht in die Vorratskammer schaffen, weil ich ihn sowieso gleich aufesse.
Man braucht auch etwas Süßes in diesen harten politischen Zeiten. Der Autor Dimitri Kapitelmann, sein neues Buch Russische Spezialitäten ist bei Hansa Berlin erschienen und kostet 23 Euro. Dimitri Kapitelmann, Diakoyu, danke Ihnen für das Gespräch.
Danke.
Und Dimitri Kapitelmann spricht heute Abend mit Nele Polacek auf dem Lesen-Hören-Festival in Mannheim. Sie können das Gespräch nachhören am 7. März um 22.05 Uhr auf SWR Kultur und in der ARD Audiothek.
Зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. Стане нам бажання зробити так, щоб впала стіна, стіна.
Die Autorin Tine Hug ist in Dänemark ein Star. Ihre ersten beiden Romane, Neue Reisende und Tuch de Chambre, haben die Bestsellerlisten gestürmt und wurden am Königlichen Theater in Kopenhagen auf die Bühne gebracht. Tine Hug kommt eigentlich aus der Lyrik und das merkt man auch in ihren Romanen. Sie schreibt sehr poetisch, wirft einzelne Gedanken, Sätze oder Bilder hin, teilweise ganz ohne Interpunktion und Groß- und Kleinschreibung. In ihrem neuen dritten Roman, der jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, da verarbeitet die Autorin ihren verzweifelten Kampf, schwanger zu werden. Dieser unbändige Wunsch nach einem Kind ist für Tine Hug wie ein ungestillter Hunger. Und so heißt auch dieses neue Buch von ihr, das Eva Marburg gelesen hat.
Dieser Roman ist das Dokument einer 9 Monate dauernden Tortur. Doch keine 9 Monate, in denen im Körper der Ich-Erzählerin Mia ein Kind heranwächst, sondern 9 Monate, in denen sie verzweifelt versucht, schwanger zu werden. Mia ist 35, lebt in Kopenhagen und ist eine bekannte Autorin und schillernde Persönlichkeit. Auf der Straße wird sie erkannt und auf ihre Romane angesprochen, die auch im Theater auf die Bühne kommen. Mia ist mit dem etwas älteren Emil zusammen und sie versuchen seit einem Jahr ein Kind zu bekommen. Als das nicht klappt, unterzieht sich Mia einer Fertilitätsbehandlung mit anschließender künstlicher Befruchtung. Der Roman hat die Form eines Tage- oder Notizbuchs, in dem Mia täglich die medizinisch komplizierten, schmerzhaften und immer wieder dramatisch enttäuschenden Prozeduren festhält, denen ihr Körper ausgesetzt ist.
2. Mai. Ich bin es, die Hormone nehmen muss, 2 Tabletten oral in den ersten 5 Zyklustagen, um meine Eizellen zur Reife zu bringen. Ich bin es, die zum Ultraschall muss, und wenn die Eibläschen groß genug sind, bin ich es, der man in den Bauch sticht, um den Eisprung in Gang zu setzen. Und 36 Stunden später bin ich es, die mit Emils Samen befruchtet wird. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du damit aufhörst, die ganze Zeit daran zu denken, sagte Emil neulich, und ich hätte schreien oder lachen können. Wie sollte das möglich sein? Ich bin allein. Ich fühle einen Hunger, von dem ich nicht weiß, ob er je gestillt wird.
Dieser Hunger nach einem Kind wird zur alles vereinnahmenden Obsession der Erzählerin Mia. Ein Hunger, der alles andere verdrängt und ein Leben ohne Kind sinnlos erscheinen lässt. Die Autorin Tine Hug kreiert im für sie typischen notizhaften Stil von hingeworfenen Gedanken, schnell aufeinanderfolgenden Sätzen ohne Punkt und Komma das sprachliche Abbild eines inneren Sogs. Mit ihm wird man rhythmisch, dicht und poetisch hineingezogen in den alles beherrschenden Wunsch nach einer ersehnten Schwangerschaft.
3. Juni, negativer Test. 4. Juni, ich will jetzt besser sein, ich will fröhlicher sein, alles von der heiteren Seite betrachten. Meltdown gestern Abend, Lust zu sterben. Ich will mich kneifen, mich blutig kratzen, ich will an einem dunklen Meer stehen und schreien, eins werden mit meinem Schrei. Was ist los, fragt Emil. Mia, was ist los? Ich glaube nicht, dass es klappt, sage ich. Emil ist still. Dann sagt er verbissen, aber ich glaube es. Ich sehe ihn an und er weint.
Der Roman Hunger ist ein eindrucksvolles Protokoll davon, wie das gesellschaftliche Ideal einer biologischen Familie sich in sein dunkles Gegenteil verkehrt, sobald die Körper nicht entsprechend funktionieren. Denn obwohl es Emils Spermien sind, die zu großem Teil nicht zeugungsfähig sind, wird das Versagen einer ausbleibenden Schwangerschaft der Frau angelastet. In ihrem Körper wird der Kampf um ein Kind ausgetragen. Die vielen fehlgeschlagenen Versuche der künstlichen Befruchtung, die körperlichen Belastungen durch die Hormone, die wiederkehrenden Enttäuschungen der negativen Schwangerschaftstests, all das lässt die ungewollte Kinderlosigkeit für Mia zu einer allmählichen Nahtoderfahrung werden. »Ich will schwanger werden oder sterben« ist ein wiederkehrender Satz aus Hunger, der ihr Erleben auf den Punkt bringt. Als ihre Emotionen immer extremer werden und für die Umwelt immer weniger nachvollziehbar, droht der Wunsch nach einem Kind auch die Beziehung zu zerstören.
24. November. Aber ich erlebe ja das alles, weil ich mich so wahnsinnig danach sehne, Mutter zu werden. Und ich empfinde tiefen Hass gegenüber allen, bei denen dieses Bedürfnis gestillt ist. Du kultivierst deine schlechten Gefühle, sagt Emil. Gestern sagte er, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin nur Statist für deine Gefühle.
Das Einzige, an was Mia sich halten kann, ist ihr Schreiben, das schriftliche Festhalten ihrer Erlebnisse.
10. Juli, meine Arbeit muss sein, diesen Text schreiben. Ich hatte das Schreiben als eine Fluchtmöglichkeit gesehen. Ich wollte eine andere Welt schaffen, aber ich muss hier bleiben, mit meinem Blut schreiben.
In diesem Raum des Schreibens entwickelt Tine Hug auch ein gesellschaftliches, kritisches Nachdenken über Fruchtbarkeit und den daran gebundenen Wert eines Frauenkörpers. Sie erkundet die bis heute einflussreiche Bedeutung von Schwangerschaft in der christlichen Tradition, in der Kinderlosigkeit die Strafe Gottes bedeutet, was in der Entwicklung der Medizin wiederum dafür sorgte, dass Zeugungsunfähigkeit bei Männern bis heute wenig erforscht ist. Und sie beobachtet mit großer Härte gegen sich selbst, dass die ausbleibende Schwangerschaft in den weiblichen Selbsthass führen kann.
5. Juli. Ich habe Angst, die Verbindung zu meinem Körper zu verlieren. Ich hasse ihn, sage ich zu Emil. Ich ertrage es nicht, ihn länger anzusehen. Ich habe Lust, ihn abzuschrauben und ihn den Ärzten zu geben und nur ein Kopf zu sein, bis ich schwanger bin.
Ob Mia am Ende doch noch schwanger wird, lässt das Buch offen. Es endet nach 9 Monaten Aufzeichnungen und entlässt ganz bewusst nicht in ein glückliches Ende. Hunger ist ein verstörend aufrichtiges und oft aufwühlendes Protokoll von der unbedingten Sehnsucht nach Mutterschaft. Tine Hug hat ein eindrucksvolles autofiktionales Buch geschrieben, in dem aus jeder Zeile der Schmerz spricht. Darüber hinaus fragt es kritisch nach dem in Frage gestellten Wert eines Frauenkörpers, wenn er nicht das leistet, was ihm kulturell und gesellschaftlich als Last auferlegt ist, nämlich neues Leben in die Welt zu setzen.
Eva Marburg hat uns den Roman Hunger der dänischen Autorin Tine Hug vorgestellt. Ihr Buch ist bei Droschel erschienen und übersetzt haben es Gerd und Ingrid Weinreich. Das Buch kommt auch als Film auf Netflix und zwar am 26. Februar, also nächsten Mittwoch. Der Film heißt dann aber nicht Hunger, sondern eine Kopenhagener Liebesgeschichte.
Расскажу тобі, мам, як наснилось мені. Ніби я знов маленький, поруч тату і ти. Він читає мені про південні моря. Я в кімнаті із братом, в нього мрія своя. Скажи мені, зачинена на ключ брама, мама, чому весь світ не мов чужа драма, драма, де люди грають у вісні, чому все так, скажи мені.
Grönland ist wieder im Gespräch, seit Donald Trump gedroht hat, Kontrolle über das Land zu übernehmen, was übrigens ein Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Dieses große, weiße, unwirtlich scheinende Land war schon immer faszinierend für weiße Männer, die sich für groß halten. Einige Entdecker wollten dort als erste ihre Nationalflagge in den harten, vereisten Untergrund rammen. Und einem von ihnen folgt der Autor Franz Zobel in seinem neuen Roman 100 Wörter für Schnee. 1886 fuhr der US-amerikanische Entdecker und Abenteurer Robert Peary auf einem Dampfschiff nach Grönland. Zurück nach New York bringt er 6 Inuit. Die meisten von ihnen sterben an Krankheiten. Einer, der junge Minnick, wird dort bleiben und für Schlagzeilen sorgen. Jürgen Deppe hat 100 Wörter für Schnee gelesen und mit Franz Zobel über seinen Roman gesprochen.
Es ist kalt im Norden Grönlands. So kalt, da
zieht sich die Quecksilbersäule auf Mückenpenisformat zusammen.
Und dunkel ist es auch. 8 Monate im Jahr, bis die tollkühnen oder auch einfach nur geltungssüchtigen Expeditionsteilnehmer um den Polarforscher Robert Peary am Ende des 19. Jahrhunderts zum Finale des grönländischen Winters feststellen, dass es endlich wieder heller wird.
Tatsächlich wandelte nun wieder eine blutrote Sonne über den Horizont, schwerfällig wie ein neugeborenes Kalb.
Schwerfällig bis karlauernd blättert Franz Zobel in seinem neuen Roman 100 Wörter für Schnee die Geschichte Robert Pearys vor uns auf, jenes glücklosen Ingenieurs, den heute noch jeder kennen würde, wenn wahr wäre, was er seinerzeit behauptete. Er, Robert Peary, sei der erste Mensch am Nordpol gewesen. Doch das wurde damals schon und wird bis heute bezweifelt. Ohne Zweifel ist, dass Peary in Grönland im Rest der Zeit wie ein Kolonialherr auftrat.
hat alles mitgenommen, was er irgendwie greifen konnte. Er hat die Artefakte von den Inuit mitgenommen. Er hat eben dann auch Menschen mitgenommen. Er war schon ein sehr, sehr obsessiver Mensch. Er wollte, glaube ich, sehr früh unbedingt Ruhm erlangen. Er wollte etwas finden, was unentdeckt war, was unerforscht war, wo er der erste Mensch sein kann, der beansprucht, dort gewesen zu sein.
Einer der sechs grönländischen Ureinwohner, der Inuits, die Peary 1897 nach New York verschleppte und von denen nur zwei das fremde Klima überlebten, war Minnick. Auch ihn gab es wirklich und so wird der Roman im zweiten Teil von der Biografie eines scheiternden Egomanen zur Biografie eines schuldlos Entwurzelten.
Er wird als Zehnjähriger rausgerissen, kommt in eine für ihn völlig fremde Kultur, findet sich dann natürlich am Anfang überhaupt nicht zurecht. Man hat ihm sehr viele Versprechungen gemacht, dass er wieder zurück nach Grönland kann. Das hat man sehr lange Zeit nicht eingehalten. Dann ist es ihm doch irgendwann nach fast zwei Jahrzehnten geglückt, dass er wieder zurückkommt nach Grönland. Und dann hat er festgestellt, er kennt die Lebensweise nicht mehr, hat die Sprache vergessen. Er ist ein völlig Fremder in dieser Kultur, die er ihm als Heimat betrachtet hat und will dann eigentlich auch wieder zurück nach Amerika.
Franz Hobel erzählt mit einem schier enzyklopädischen Wissen vom Untergang zweier Menschen. Er erzählt detailverliebt von der Konkurrenz um die Polareroberung, von den strapaziösen Expeditionen, vom Leben der Inuit, vom New York im frühen 20. Jahrhundert.
Also ich habe schon versucht, möglichst alles Material, das irgendwie verfügbar ist, zu lesen. Habe mich auch sehr detailliert zuerst einmal die Fakten gehalten. Aber wie es halt beim Schreiben so ist, im Laufe des Schreibens verselbstständigt sich das. Man merkt, manche Motive werden stärker und irgendwann einmal löse ich mich von den Fakten. Und jetzt am Ende weiß ich gar nicht mehr genau, habe ich das jetzt erfunden oder habe ich das irgendwo gelesen? Ist das Fakt oder ist das einfach meine Fantasie? Weil der Roman dann doch letztlich eine eigene Wirklichkeit natürlich beansprucht.
Indem zum Beispiel einer von Pearys Gegenspielern im Wettlauf zum Pol, der Amerikaner Frederick Cook, in der wörtlichen Rede einen stark böhmischen Dialekt hat. Ein böhmelnder Amerikaner, eine sehr eigene Wirklichkeit. Im Dialog rollt wiederum Peary das R so heftig, dass es sich im gedruckten Buch, je nach Erregungszustand, 3, 4, 5 R lang zieht. Da kommt Franz Hobels Fabel für das Sprachspielerische durch, das er in seinen früheren Arbeiten noch stärker gepflegt hat. Man muss das mögen und auch die oft schrägen Sprachbilder, sonst wird man diesen über 500-seitigen Historienroman über das Scheitern selbst für gescheitert halten.
Ja, wer sich auf die Expedition in den Schnee wagen möchte, 100 Wörter für Schnee von Franz Hobel ist bei Hansa erschienen und kostet 28 Euro. Jürgen Deppel hat den Roman vorgestellt. Und das war das Lesenswert-Magazin an diesem Sonntag. Alle Audios, wie etwa das Gespräch mit Dimitri Kapitelmann und Elisabeth Bronfen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören, finden Sie in der ARD-Audiothek und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute John Krohl. Die Musik kam von der ukrainischen Rockband Okean Else und die sind gerade auf Tour und spielen am 1. März in Ludwigsburg. Ich bin Christine Hartauer und ich verabschiede mich mit ihrem bekanntesten Song Obieme, Umarmung.